Liebe Gemeinde, jetzt habe ich eigentlich gedacht, wir hätten das projiziert hier vorne, aber ich bin ja froh, dass ich euch diese Kärtchen mitgebracht habe, dann habt ihr es dichter vor Augen. Denn ich habe heute etwas mit euch vor. Ähnlich wie ein Stadtführer möchte ich euch durch dieses Bild führen, das Pfingstbild von Sieger Köder. Ich lade euch ein. Habt ihr jeder ein Kärtchen? Das wäre gut. Gibt es da noch mehr? Gibt eigentlich ausreichend? Oh. Genau. Nur in Klammern gerade, ich habe auf die Uhr geschaut gerade, wahrscheinlich muss ich sofort nach meiner Predigt gehen, weil ich noch ins Gemeindepflegehaus muss. Ist so leider, aber wir kriegen das. Wir haben leider nicht so viel Zeit, sonst würde ich euch jetzt fragen, was seht ihr und was verbindet ihr mit was, aber ich trage euch das jetzt ein bisschen vor. Kommt mit hinein in dieses Bild. Rot, die Signalfarbe. Bedeutet im kirchlichen Zusammenhang die Farbe von Blut und von Liebe damit in Verbindung, Karfreitag, so. Und genauso die des Feuers und vom Heiligen Geist. Damit ist also rot auch die Farbe von Pfingsten und gleichzeitig auch die Farbe von denen, die bereit sind, auch um ihres Lebens, auch wenn sie ihr Leben aufs Spiel setzen, Gott zu verkündigen, das Evangelium zu verkündigen, also die Märtyrer. Jetzt gehen wir nicht zu dem, was euch zuerst auffällt. Denn zum Verständnis hilft, dass wir ganz unten mal gucken. Da sind rechts und links Gerüste zu erkennen. Seht ihr vielleicht, hoffe ich zumindest. Und Menschen sitzen da drauf. Einer schaut etwas missmutig nach oben, wie aus einem Gefängnis. Und in der Erklärung heißt es dazu, das finde ich auch sehr sinnig, es ist wohl eine Erinnerung an den Turmbau zu Babel. Erinnert ihr euch? Ganz bestimmt, Sonntagsschulgeschichten, schon sehr früh in der Menschheitsgeschichte, so erzählt es die Bibel, haben die Menschen versucht, gemeinsam einen Turm zu bauen. Da waren sie sich noch alle einig, haben alle irgendwie die gleiche Sprache gesprochen und haben gemeint, sie feiern sich jetzt und ihre Macht und Herrlichkeit und bauen da was, das ihre Macht deutlich macht in Abgrenzung von Gott bis an den Himmel. Und vor Gott heißt es damals zum einen etwas humorvoll, Zitat, da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, was die Menschenkinder da wohl treiben. Netter Humor, ja, Gott fährt da extra hier nieder, die Menschen, die meinen, sie müssten jetzt und könnten jetzt und krempeln die Ärmel auf und bauen und schaffen und machen und tun und wollen bis an den Himmel und ihre Macht und Herrlichkeit zeigen. Und von Gott heißt es, da fährt Gott herunter und schaut mal, was machen die da eigentlich? Nett. Aber es geht auch weiter. Gott versteht diesen Turm als ein erstes Symbol der Verkündigung menschlicher Macht und Unabhängigkeit gegenüber dem Schöpfer. Wir brauchen den nicht, wir können selbst. Und ich finde, da ist es ein Zeichen der Gnade, dass Gott den Menschen leben lässt und nicht richtet. Und dass er ihm auch sein Freiheitsstreben lässt. Er tut letztlich nur eines damals, er verhindert die schnelle, einheitliche Abkehr von Gott. Er liebt doch seine Menschen. Und dann führt er die Sprachenvielfalt ein. Jetzt stolpert nicht darüber, ob das historisch ist, ob das wissenschaftlich nachweisbar ist. Darum geht es dem Bibeltext gar nicht. Eines steht fest. Wenn der Mensch Gott verliert, dann sind auch die Beziehungen der Menschen untereinander in Gefahr. Nicht wahr? Nicht umsonst, wenn ihr jetzt nach oben guckt, ganz oben rechts, nicht umsonst drücken die Banner oben im Bild Sehnsucht aus. Es möge Frieden sein überall auf der Welt, weil es eben das nicht ist, weil Terror und Flucht und Krieg ist und Hunger und Elend namenlos. Mitten hinein nun in den verfallenen Turm von Babel setzt Gott mit Pfingsten von sich aus etwas Neues. Nicht wahr? Das ist ja so ein Prinzip der Bibel und Prinzip unseres lebendigen Gottes. Wir haben das Leben in den Sand gesetzt, die Welt an die Wand gefahren, wollen von Gott nichts wissen und Gott lässt uns nicht los. Gott lässt uns nicht los, er läuft uns hinterher und er setzt mitten hinein in dieses Dokument, in diese Manifestation Gott von menschlicher Machtstreben, setzt er etwas Neues. Es knistert wie das wärmende Feuer in einem Kamin. Schaut mal bitte oberhalb von dem Kopf von diesem großen Mann. Das ist die Keimzelle von Gemeinde. Die Keimzelle von Kirche und weltweiter Christenheit. Menschen, die sind noch versunken im Unverständnis vom leeren Grab und vom Abschied von Jesus an Himmelfahrt. Und die anderen Menschen auf der anderen Seite, die sind im Aufblick auf Gott. Er hat doch versprochen, dass er seinen Geist sendet, dass er kommt, dass er bei ihnen sein möchte für immer. Die Jünger empfangen den Geist Gottes. Haben wir vorhin gehört, Apostelgeschichte 2, empfangen den Geist Jesu, den Heiligen Geist. Der himmlische Vater erfüllt seine Leute mit sich selbst. Das müsst ihr euch und dürft ihr euch, dürfen wir uns vorstellen, dass der Schöpfer Himmels und der Erde uns mit sich selbst füllt. Vor lauter Liebe, auch wenn wir die Kiste in den Sand gesetzt haben. Und gerade deshalb. Feuer der entschlossenen Liebe des Vaters zu seinen Mitmenschen. Feuer der ständigen Nähe und Kraft Gottes. Feuer, das etwas verändern kann in deinem Leben, das dich ganz verändern kann. Und das dich begleiten und leiten kann in deinem Leben. Aufsteigende Wärme der wunderbaren Botschaft von Kreuz und Auferstehung, die lautet: Ich bin für euch da. Ich bin mit euch. Ich habe alles für euch bereit. Denkt mal an das Abendmahl, wenn der Pfarrer sagt, Pastor sagt, kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Dann ist es genau das. Gott hat es vorbereitet. Gott hat es vorbereitet für uns. Und wir dürfen es einfach nehmen. Wärmestube. In dieser kalten Welt singt Siebald mal Wärmestube der unglaublichen, einseitigen, unbedingten, gnädigen Liebe und Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters. Unglaublich, weil einseitig, ohne Bedingungen und voller Gnade. Eine Botschaft, liebe Geschwister, die sich kein Mensch ausgedacht haben kann. Denn wer sie kennt, wer diese Liebe kennt, der kann eigentlich nur staunen. Der kann eigentlich nur staunen, dass der Gott Himmels und Erde sich ans Kreuz begeben hat für uns. Eine Liebe, die wir sonst nirgendwo finden. Eine Botschaft aber auch, die wir nicht finden werden, solange wir Gott aus unserem Denken ausschließen. Solange wir noch festhalten an unseren Ängsten, an Sorgen und Zweifeln und dem, was wir gehört haben und erlebt haben, denken, ach du liebe Zeit, was wird das alles werden? Und nicht uns an Gott hängen. Gott sagt in diesem Bild, lasst uns nicht mehr weiterbauen an einem Turm, der Machtstreben und Geltungssucht und Abgrenzung gegenüber Gott verkündigen soll. Lasst uns ein anderes Haus bauen. Ein Haus aus Gott. Ich finde das irgendwie genial. Gott schenkt sich doch selbst mit diesem Feuer. Ja, Gott schmeißt uns ja nicht ein Buch hin, ein kluges Buch. Lest das mal. Gott macht auch nicht ein Seminar mitten da drin Und jetzt macht mal, jetzt machen wir einen Workshop und dann machen wir noch eine Prüfung und dann habt ihr ein Zertifikat und dann könnt ihr das. Sondern Gott gibt sich selbst mit diesem Feuer, in diesem Geist. Es ist sein Geist, es ist er, die dritte Person der Dreieinigkeit. Ein Haus aus Gott. Ein Haus, das ihn verkündigt. Ein Haus, in dem Menschen erwärmt, heil, begeistert werden. Ja, Wärmestube kennt ihr natürlich, wenn es kalt ist, Winter ist, für all die Obdachlosen. Richtig, absolut. Das sind die Früchte, die Konsequenzen von so einem Glauben, der zuerst mal dein Herz erwärmt. Vorhin hat was so schön gehört in diesem Psalm 31, den wir gelesen haben, was Gott für dich und mich tut, wo du dich wärmen kannst mit all deinen Verletzungen und Sorgen und Angst. Ein Haus, das Menschen erwärmt, das sie heil macht, das sie begeistert. Dass sie jubeln, dass sie raus müssen, dass sie nichts hält auf dem Stuhl. Eine Wärmestube, ein Kaminzimmer, ein Raum der Gnade. Wenn da einer schuldig geworden ist, ein Raum der Gnade, der Vergebung, der Versöhnung. Ich gehe auf dich zu und sage, komm, es ist gut. Lass uns wieder eine Beziehung haben zusammen. Eine Herberge und gleichzeitig ein Basislager zum Aufbruch. Wenn du begeistert bist, dann zu gehen, dann rauszugehen, Leben zu teilen, Gaben zu teilen, Kraft zu teilen. Damit Jesus Christus in uns und durch uns begeistert aufbricht. Gott möchte doch in diese Welt kommen. Ja, also nicht nur einmal in Jesus, er möchte durch dich, durch mich in diese Welt kommen. Gottes Geist, seine Liebe, seine Kraft, die möchte alle Sprachen sprechen. Ich finde das ein tolles Bild. Ja, Gott möchte alle Sprachen sprechen, um in die Welt zu kommen, zu all den Menschen da draußen, die diese Wärmestube, diesen wunderbaren Gott noch nicht erlebt haben. Er möchte alle Sprachen sprechen, hinein die Sprachenvielfalt dieser Welt. Und liebe Geschwister, das sind ja nicht nur die Fremdsprachen. Und das sind nicht nur Dialekte, ja, von einem Ort zum anderen, unterschiedliche Unterschiede im Dialekt. Sondern das sind ja auch die Sprachen der Liebe. Weißt du, welche Sprache der Liebe du sprichst, wo man dich erreichen kann? Aber auch unsere Biografien und Geschichten, die Geschichten unserer Ehen, unserer Familien, unserer Ortschaften, unserer Städte, Kirchen, Länder, Völker. Da möchte Gott hinein. Und dazu begeistert er uns und bringt uns auf den Weg, um das hinauszutragen, was in unserer Mitte brennt. Was da brennt, um hinauszugehen, weil etwas in uns brennt, weil wir begeistert sind, um diese Welt mit Gott bekannt zu machen, um ihr Gottes Kraft und Möglichkeiten zu zeigen. Ja, ich hatte das ja gesagt, für mich ist Ostern wie wenn Auferstehung, wie wenn Gott eine Käseglocke wegnimmt und uns mitten in unserem Alltag zeigt, ich bin für dich da. Es gibt mehr als das, was du siehst, als das, was du dir vorstellen kannst, wo du sagst, ach du liebe Zeit, was für eine Situation, in der ich gerade bin. Ich kann mir jetzt gerade überhaupt nicht vorstellen, das, und ich habe Angst und ich habe Sorge und ich habe Mühe. Und dann nimmt Gott die Käseglocke weg und zeigt, hallo, ich bin da, ich bin für dich da, mit aller Kraft und Macht, die ich habe, mit aller Vollmacht. Und du darfst Anteil dran haben. Du darfst in meinem Namen all das Dunkle abweisen und dich trennen von all deinen Sorgen und Ängsten. Vertrau dich mir an. Und das dürfen wir in dieser Welt sagen, was wir für einen genialen Gott haben. Ihm seine Liebe und die Gnade vermitteln und die Kraft der Veränderung. Ihr werdet euch gewundert haben schon längst über diesen kräftigen Mann in der Mitte. Wie ein Handwerker bei der Arbeit schaut er uns aus dem Bild entgegen. Das ist Petrus. Über Petrus, dem ersten Verkündiger des Evangeliums, geht ja, wenn die Martina weitergelesen hätte, Apostelgeschichte 2, dann ist Petrus ja der erste Verkündiger. Ja, ausgerechnet dieser Fischer, so ein zupackender Mann, Ärmel hochgekrempelt, weiß, was zu tun ist, weiß, wie es geht, Profi in seinem Fach. So, und er verkündigt. Und da drüber jetzt in den Fenstern sind weitere Verkündiger. Das ist ja ganz spannend, was Sieger Köder da gedacht hat. Ganz links der evangelische Pfarrer soll Dietrich Bonhoeffer sein, der ja in schwerer Zeit das Wort verkündigt hat, das Evangelium verkündigt hat, in der Zeit des Dritten Reiches mit großem Mut. Können auch an andere denken, Martin Niemöller und genau viele, viele Widerstandskämpfer. Daneben ist wohl der orthodoxe Patriarch Athenagoras, einer, der für die Ökumene damals stand, mit der Osterkerze, mit der Auferstehungskraft. Und dann Papst Johannes der 23., da heißt es über ihn, sein Markenzeichen ist die herzlichste Zuwendung zu allen und das Öffnen der Fenster der Kirche zur Welt hin, damit vor allem der Geist Gottes in sie einströme. Zuwendung zu allen. Ich finde es interessant, diese Geste, gell? Diese offene Geste, bereit auszuteilen, bereit sich zu teilen, für andere da zu sein. Im zweiten Stock des Hauses der Christenheit ist eine nächste Generation. Der eine ganz links oben, der hat so eine fette Fahne wie bei einer Demonstration und er proklamiert Christus und das Evangelium in dieser Welt. Da versteht er. Diese Generation bringt die Sehnsucht nach dem zum Ausdruck, was der Geist Gottes unter uns tun kann und will. Also wenn die unterschiedlichsten Völker auch erreicht sind und in Frieden zusammen leben können. Ja? Der Schwarze als und Migrant als Zeichen eben auch für die Nationen. Und vieles mehr, dass Frieden beginnt, im Kleinen wie im Großen. Und ganz rechts oben ein katholischer Amtsträger, der mit dem Weihrauchgefäß die Gebete der Christenheit symbolisiert. Ihr habt das ja vielleicht schon mal schon gesehen, so ein Weihrauchgefäß. Und dann zieht er an so eine Kette und dann geht da so ein Deckelchen auf, damit dieses Harz dann auch seinen Duft versprüht. Und das ist ein Zeichen, das ist keine Spielerei, sondern das soll symbolisieren die Gebete der Gläubigen für diese Welt. Dass etwas geschieht, dass Gott eingreift, dass Gott etwas tut, dass er uns Kraft verleiht, hinzugehen. Das Haus geht nach oben weiter und hat mit seinen offenen Fenstern, mit seiner Hinwendung zur Welt noch Platz für die nächste Generation, für uns. Stehst du an einem solchen Fenster, kannst du dich da einordnen. Lass uns dieses Bild zuletzt kurz verlassen und noch einmal zurückschauen. Störe dich nicht. Störe dich nicht an anderen Christen und Konfessionen, an ihren Wegen und ihren Entscheidungen. Das muss nicht deins sein. Wir sind eine Vielfalt der Gemeinschaft. Wir sind eine Vielfalt der vielen, die ihre Begabungen haben, ihre je eigenen Biografien und deswegen so sind, wie sie sind. Störe dich nicht an ihnen, freue dich an denen, die Gott in diese Welt bringen wollen. Freue dich an denen, die du dir zum Vorbild nimmst und dann gehe deinen Weg. Ich finde es immer so schade, dass wir so Grabenkämpfe haben und die ganz frommen, ganz rechten, die kriegen einen hochroten Kopf, wenn wir von Ökumene reden oder von Katholiken reden. Geh deinen Weg und mach dich nicht über andere her und grenze sie aus oder ab, sondern geh deinen Weg. Brennt das Feuer in deinem Herzen und dann geh deinen Weg. Zwei Dinge sind mir zum Schluss wichtig. Das finde ich so genial. Der Petrus, der zeigt uns ja dieses Buch, da steht Evangelium drauf, also frohe Botschaft. Und was ich genial finde, ist, das ist kein Regelwerk und kein Gesetzestext. Ich finde das klasse, wenn unser Johannes von Passau immer wieder mal heimkommt, der studiert ja Jura, Dann erklärt er genüsslich, er macht ja irgendwelche Fälle durch für seine Zwischenprüfung, die muss er dann lernen und nennt dann verschiedene Paragraphen, BGB und so und gibt für alles Paragraphen und ist ja klar, das wisst ihr natürlich auch. Evangelium ist kein Regelwerk. Evangelium ist kein Gesetzestext. Es schiebt uns keine Rezepte und keine Anleitungen für ein Leben als Christ vor. Es muss nicht nur so sein, wie du das denkst. Es geht sicher auch anders. Aus der Wärmestube von Pfingsten dringt nur eins rüber. Der himmlische Vater will dich berühren. Er will dich begeistern und dich auf den Weg schicken. Schau nicht auf die anderen. Was sie machen, was die schon wieder machen. Geh du deinen Weg, geh du deinen Weg. Und da gibt es dann kein richtig und kein falsch. Diese falsch. Geh du deinen Weg. Es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es gibt das Leben, das er in dir erweckt. Und zum Schluss, zum anderen, wenn du rausgehst, vergiss nie, wo du herkommst. Und komme selbst immer wieder neu daher, nämlich aus dieser, wenn ihr da nochmal guckt, dieser Kamin, dieses Feuer, das in der Mitte brennt, in der Mitte, weit über dem Turmbau zu Babel, weit unter dem, was oben getan wird an den Fenstern, ist in der Mitte das Feuer, das brennt. Die Wärmestube, das Kaminzimmer, der Raum der Gnade, die Herberge und gleichzeitig Basislager zum Aufbruch. Lass dich immer wieder neu begeistern vom Geist Gottes. Damit dein Tun in dieser Welt, und das ist, glaube ich, wichtig, damit dein Tun in dieser Welt nicht aus deiner Kraft geschieht und letztlich nicht irgendwann nur noch dein Ziel ist, dass du dich nicht verrennst, dass du dich nicht verausgabst. Damit der himmlische Vater mit dir und durch dich in diese Welt kommt. Vergiss es nie, nicht deine Ideologie, nicht dein Ärger und nicht dein Frust und nicht deine Sehnsüchte sollen rüberkommen, sondern was Gott in unserem Herz hineinlegt. Und dann wird es Liebe sein, dann wird es Gnade, dann wird es Barmherzigkeit sein, dann wird es ein offenes Herz sein und Güte und Erbarmen. Dann wirst du Menschen helfen wollen und nicht zurechtbringen wollen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein fett gesegnetes, reich gesegnetes Pfingstfest, dass dieses Feuer in dir brennt, dass du es immer mehr spürst und dass das, allein das, die Kraft ist, die dich auf die Straße bringt. Amen. Es tut mir furchtbar leid, ich muss ganz, ganz schnell gehen. Euch ein gesegnetes Pfingsten. Ich denke, der Christoph kriegt das jetzt hin, das weiterzumachen. Wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, dass es so bald sein würde, haben wir nicht gesagt. Alles, alles Gute. Wer in Urlaub fährt, einen schönen Urlaub und bewahrte Fahrten und Wege, kommt gesund wieder. Schöne Ferien. Denkt auch an die, die beim Südcamp der Wesley Scouts dabei sind. Ah, dass das Wetter besser wird, dass keiner krank wird, dass alles mit dem Essen und Versorgung klappt. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Alles Gute.
Ja, vielen Dank für die Predigt. Wir machen weiter, indem wir gemeinsam noch das Vaterunser beten. Wir erheben uns dazu.